Das war heute ein sehr guter Tag. Die Bundesregierung hat sich beraten über viele Fragen, die uns miteinander bewegen. Wir haben auch eine ganz normale Kabinettssitzung durchgeführt, aber im Wesentlichen uns mit den strategischen Zukunftsfragen und mit großen Aufgaben für dieses Jahr beschäftigt. Das ist wichtig, auch gerade in diesen Zeiten, wo wir uns ansonsten natürlich mit vielen drängenden Problemen auseinanderzusetzen haben, unverändert der Covid-19-Pandemie, die übrigens ja dazu geführt hat, dass wir uns auch hier zu dieser Klausur im Kanzleramt versammelt haben. Normalerweise wären wir ein, zwei Tage woanders hingegangen, aber das geht eben unter den jetzigen Bedingungen nicht. Zwei wichtige Ergebnisse, Schwerpunkte, die wir diskutiert haben, waren zum einen der G7-Vorsitz, den wir haben, und wir haben uns unterhalten über Planungsbeschleunigung. G7 ist das große Thema, das Deutschland in diesem Jahr auf der globalen Ebene zu bewegen hat. Es ist eine Zusammenkunft der demokratischen Industriestaaten, die versuchen, den Entwicklungen in der Welt eine Richtung zu geben durch die Diskussionen, die dort geführt werden. Ein großer Gipfel wird stattfinden in Elmau im Juni diesen Jahres und zwischendurch viele, viele Fachminister und Fachministerinnen treffen, die vorbereitet werden von den Mitgliedern der Bundesregierung. Und deshalb ist es natürlich wichtig, dass wir das miteinander sorgfältig vorbereitet tun und dass wir unserer Verantwortung für unseren Planeten gerecht werden. Eine der großen Aufgaben, die dort zu bewältigen ist, ist es, den menschengemachten Klimawandel aufzuhalten. Und wir werden das auch im Rahmen unserer Präsidentschaft in den verschiedenen Foren jeweils besprechen. Wir wollen erreichen, dass nicht jedes Land für sich alleine geht, sondern dass sie sich zusammentun zu einem Klimaclub, in dem auf unterschiedliche Weise aber gemeinsam vorangekommen wird, damit wir es schaffen, klimaneutral in der Welt zu werden, damit wir das schaffen können zur Mitte dieses Jahrhunderts, eine ehrgeizige Aufgabe, der sich auch unser Land unbedingt verpflichtet fühlt. Es geht auch um die Weiterentwicklung des Wirtschaftssystems, um Gerechtigkeit und Stabilität. Es geht ganz bestimmt um die Frage, wie wir weltweit dafür sorgen können, dass die Gesundheit der Bürgerinnen und Bürger unseres Planeten geschützt wird. Wir sind im Hinblick auf die Corona-Pandemie alle gemeinsam verpflichtet, gegen die Pandemie vorzugehen und die Bürgerinnen und Bürger zu schützen. Und das ist das, was wir auch miteinander voranbringen wollen. Also ein starkes Miteinander, das möglich ist. Die G7 spielen dafür eine ganz, ganz wichtige Rolle. Und das zweite große Vorhaben, das wir heute in diesen sehr konstruktiven Beratungen vorangebracht haben, ist die Veränderung unserer eigenen Volkswirtschaft. Wir wollen 2045 klimaneutrale Industrieland mit guten Arbeitsplätzen sein. Wir wollen ein Land sein, das technologisch an der Spitze steht. Aber damit das gelingt, damit wir all diese Herausforderungen bewältigen können, ist es wichtig, dass wir in Deutschland viel schneller werden, dass es uns gelingt, die notwendigen Dinge schnell auf den Weg zu bringen, Planungsverfahren zu beschleunigen, auch die richtigen ehrgeizigen Ziele zu setzen. Das haben wir gemacht für all das, was dazu notwendig ist und uns dazu Gedanken gemacht. Genauso haben wir unsere Diskussion geführt für das ehrgeizige Ziel, genügend Wohnraum in Deutschland bereitzustellen. Wir wollen 400.000 Wohnungen im Jahr errichtet sehen. Auch das bedeutet, dass es schneller gehen muss und ehrgeiziger zugehen muss, als es heute der Fall ist. Beschleunigung spielt auch eine Rolle, wenn wir die Ziele im Hinblick auf die Mobilität in Deutschland erreichen wollen und wenn wir es sicherstellen wollen, dass Deutschland auch digital an der Spitze steht. Das ist also Absicht gewesen, dass wir dieses Thema, wie können wir Tempo und Beschleunigung zustande bringen für all die ehrgeizigen Vorhaben und für die Zukunft unseres Landes, in den Mittelpunkt der heutigen Beratung gestellt haben.
Ja, vielen Dank. Guten Nachmittag dann auch von meiner Seite. Wie Olaf Scholz gesagt hat, eigentlich war die Klausur als auch geselliges Zusammensein geplant. Nun haben wir das mit großem Abstand und in einer gewissermaßen sterilen Atmosphäre abgehalten und dennoch gab es immer wieder die schönen Kontakte, miteinander ein bisschen zu lachen, aber auch dienstliche Dinge auf dem kurzen Weg über den langen Tag zu klären. Und was ich besonders finde, auch im Vergleich zu anderen politischen Veranstaltungen, ist, dass der Wille, sich zu helfen, sich einfach durchzieht. Und zwar parteiübergreifend, wenn ich das so sagen darf, für uns drei. Wenn man die Gruppen zusammenstehen sieht, die sind nicht mehr nach Parteifarben geordnet. Und wenn man überlegt, wie Konflikte gelöst werden, sagt man nicht, da müssen sich aber die Grünen gegen XY durchsetzen, sondern man sieht einen Konflikt in der Sache und arbeitet daran, ihn zu lösen. Das hat dieser Tag nochmal unterstrichen und nach vorne gebracht, obwohl wir nicht so gemütlich zusammensaßen, sondern eben in dieser Distanzatmosphäre. Inhaltlich nur zwei Ergänzungen oder Ausschmückungen zu dem, was der Bundeskanzler gesagt hat. Die G7-Präsidentschaft wird von Deutschland stark geprägt mit dem Fokus auf Nachhaltigkeitsthemen. Und das finde ich wirklich bemerkenswert, dass es sich durchzieht von der Arbeit des Finanzministeriums bis natürlich der Kooperation mit dem Umweltministerium. Es ist ein echtes Querschnittsthema geworden, und zwar nicht nur ein Querschnittsthema, das Schutzgüter definiert, sondern eben auch Wertschöpfung nach vorne bringt, also den globalen Markt so zu organisieren, dass diejenigen, die sich für die Zukunft, für die klimaneutrale Zukunft engagieren, auch ökonomisch profitieren. Das ist die Agenda dieser G7-Präsidentschaft und natürlich der Zeit darüber hinaus. Und deswegen sind die Handelspolitiken und die Handelsbeziehungen von großer Bedeutung. Wir werden sehr streng darauf achten, dass Regeln, ökologische Regeln, nicht dazu führen, dass wir aus Versehen oder mit Absicht in einen Handelskrieg eintreten, weder von deutscher, europäischer Seite noch von anderer Seite. Also die Handelspolitik, die altmodische Handelspolitik, wird sicherlich eine Renaissance nochmal erleben unter neuen Bedingungen. Und der zweite Punkt, den hat der Bundeskanzler ebenfalls genannt, die Zeit ist knapp, gerade was die Umsetzung von ökologischer Infrastruktur angeht, aber das endet eben nicht bei Windkraftanlagen, sondern Schiene gehört genauso dazu wie die Energieerzeugung, und dann kommt noch in dem nächsten Schritt Wasserstoff und die Infrastruktur dazu. In den Planungszeiträumen, die wir haben, ist das nicht zu lösen. Deswegen haben wir uns viel Mühe gegeben, Rahmen abzustecken, die jetzt dann in den nächsten Tagen, Wochen und Monate können es gar nicht mehr richtig sein, jedenfalls nicht viele, auch das Gesetzgebungsverfahren erreichen werden. Ich bin fest davon überzeugt, und ich glaube, ich spreche für die Kollegen, wenn man es schlau macht, wenn man technische Innovationen mitnimmt, aber auch wenn man den Mut zur politischen Entscheidung aufbringt, mal ein paar alte Zöpfe abzuschneiden, dass man schneller werden kann, ohne die Schutzgüter zu schädigen. Und das ist die Aufgabe, möglichst Win-Win-Situation für die verschiedenen Bereiche, die ja geschützt sind, aus gutem Grund geschützt sind, herzustellen, ohne als Volkswirtschaft eingeschlafene Füße zu bekommen.
Ja, meine Damen, meine Herren, das Bundeskabinett hat heute das Programm Deutschlands für die G7-Präsidentschaft in diesem Jahr beraten und beschlossen. Die G7 sind die Versammlung der entwickelten Wirtschaftsnationen, die aber zugleich gemeinsame Werte teilen. Es sind demokratische Rechtsstaaten, die sich der marktwirtschaftlichen Ordnung verpflichtet fühlen. Die G7 wurden 1975 gegründet, um die damalige Wirtschaftskrise gemeinsam zu bewältigen. Von daher gibt es heute eine Parallelität, denn pandemiebedingt haben wir auch eine krisenhafte wirtschaftliche Entwicklung auf der Welt. Wir werden unsere G7-Präsidentschaft auch dazu nutzen, um über Fragen der wirtschaftlichen Erholung und der Stabilität von Währungen, Wirtschaftsräumen und Märkten zu sprechen. Das ist von enormer Bedeutung, denn aufgrund der Bewältigung der Pandemie sind die Schuldenstände überall in der Welt gestiegen. Wir beobachten in den Schwellenländern bereits Entwicklungen, die sehr frühzeitig von den entwickelten Wirtschaftsnationen begleitet werden müssen, damit wir aus dem Krisenmodus in den Präventionsmodus kommen. Wir werden diese globalen makroökonomischen Entwicklungen während unserer Präsidentschaft aktiv begleiten. Und wir werden darüber hinaus Zukunftsfragen thematisieren, etwa die Frage eines Klimaclubs. Das ist ja eine deutsche Initiative gewesen, um gemeinsame Anstrengungen zu unternehmen, CO2 einzusparen und Carbon Leakage, also das Abwandern von Wirtschaftskraft in Räume mit anderer Regulierung, zu verhindern. Wir werden uns auch Fragen der Digitalisierung stellen, etwa beim Zentralbankgeld, beim digitalisierten Zentralbankgeld. Also wir wollen unsere G7-Präsidentschaft aktiv nutzen, um im Kreis dieser Gesellschaften für die Welt insgesamt Stabilität und Fortschritt zu erreichen. Innenpolitisch haben wir uns, wie es schon gesagt worden ist, mit der Beschleunigung von Planungs-, Genehmigungs- und Verwaltungsverfahren beschäftigt. Unser Land ist gefesselt. Wir haben uns selbst gefesselt durch sehr viel Bürokratie, durch selbstgegebenes Recht, durch die Umsetzung von europäischem Recht in ganz besonderer deutscher Weise. Wir haben aber sehr viel private Initiative, privates Know-how und privates Kapital in Deutschland. Das Land ist längst bereit, die Menschen, die Wirtschaft sind längst bereit, Zukunft zu schaffen, aber sie werden oft genug gehindert durch selbstgegebenes Recht, selbstgegebene Verfahren. Es ist eine gute Botschaft an das Land, dass diese Koalition gleich zu Beginn des Jahres eine Klausurtagung auf das Thema der Entfesselung von Fortschritt verwendet hat. Wir haben sehr konkret gemeinsam in allen Ressortbereichen besprochen, was kann getan werden, damit Deutschland Tempo aufnimmt, um Fortschritt zu wagen. Das war heute jetzt ein erster Schritt. Wir haben gesammelt, das wird jetzt ausgewertet werden. Aber das gemeinsame Ziel ist, im Laufe dieses ersten Halbjahres 2022 auch vorzeigbare Ergebnisse zu haben, die dann Eingang in Regierungshandel und Gesetzgebung finden können. Wenn uns das gelingt, dann können wir bei der Modernisierung unseres Landes wirklich Tempo aufnehmen.
Vielen Dank, Herr Bundeskanzler, Herr Vizekanzler und Herr Finanzminister. Sind Sie sich einig, was Sanktionen gegen die Ostsee-Pipeline Nord Stream 2 betrifft, wenn Russland die Ukraine angreifen würde? Und Herr Bundeskanzler, wie würden Sie das in Ihrer SPD durchbekommen, deren Vorsitzende Sie nicht sind, aber etwa unter dem Druck einer so harten Kritik an den USA wie von der mecklenburg-vorpommerschen Ministerpräsidentin Manuela Schwesig stehen? Danke.
Schönen Dank für Ihre Frage. In der Tat ist es ja doch eine sehr ernste Situation, in der wir uns befinden. Die Sicherheitslage der Ukraine ist wirklich schwierig. Die Truppenaufmärsche, die wir jenseits der Grenze sehen, sind sehr, sehr bedrückend. Und deshalb ist das eine ernste Situation. Darum ist es auch richtig, dass wir als Europäische Union, dass wir auch in der Zusammenarbeit in der NATO sehr klar machen, dass jede militärische Aggression gegen die Ukraine einen hohen Preis hätte. Und darüber sind wir uns alle einig und bereiten vor, dass wir reagieren können. Noch mehr geht es aber darum, jetzt alles Notwendige zu tun, dass wir verhindern, dass es zu einer solchen militärischen Aggression kommt. Und deshalb ist es sehr, sehr wichtig, dass mittlerweile eine ganze Reihe von Gesprächsformaten auch aktiv geworden sind. Die Gespräche zwischen den USA und Russland in Genf, die auch heute wieder stattgefunden haben, die Gespräche, die sich anknüpfen an den NATO-Russland-Rat, der so lange nicht getagt hat und jetzt wieder in die Gänge gekommen ist. Das, was wir im Rahmen der OSZE tun, ist auch von großer Bedeutung. Es ist auch wichtig, dass die OSZE wieder als ein Forum des Austausches über gemeinsame Sicherheit in Europa von allen akzeptiert worden sind. Und deshalb sind wir sehr froh, dass auch dort eine Möglichkeit des Austauschs über die Frage entstanden ist. Und natürlich gehört auch das dazu, was wir uns vorgenommen haben, zusammen mit unseren französischen Freunden im Rahmen des Normandie-Formats. Da geht es darum, dass wir diese Kooperation auch mit Russland und Ukraine wieder zu einem aktiveren Leben führen und dazu beitragen, dass das auch zu einer Verbesserung der Sicherheitssituation vor Ort beiträgt. Also viele, viele Aufgaben, die wir haben und wo wir gemeinsam agieren und auch immer in enger Absprache mit allen Beteiligten uns jeweils nach vorne bewegen.
Könnten Sie sagen, ob sich die Koalition da einig sind, weil ich die Antwort von dem Bundeskanzler nicht so verstanden habe, dass sie auf die Frage münzte? Danke.
Naja, es ist eine Regierung und eine Regierung handelt prinzipiell immer einig.
Vielen Dank. In der nächsten Woche findet ja am Mittwoch die Orientierungsdebatte zur Impfpflicht statt. Seit heute oder heute wurde nun angekündigt von Abgeordneten aller Koalitionsfraktionen ein erster Gruppenantrag für eine Impfpflicht ab 18. Dazu würde ich gerne von Ihnen als Bundestagsabgeordnete wissen, wie Sie die Zustimmung in Ihren Fraktionen zu einem solchen Antrag einschätzen. Glauben Sie, dass die Koalition dafür eine eigene Mehrheit herstellen kann? Und werden Sie am Mittwoch in der Debatte selbst das Wort ergreifen, um mit zur Orientierung beizutragen? Und Herr Linder, an Sie die Frage. Die Abgeordneten Scholz und Habeck haben sich ja schon festgelegt, wie sie abstimmen werden, dass sie für eine solche Impfpflicht sind. Haben Sie sich auch schon entschieden, ob Sie für einen heute vorgestellten Koalitionsantrag stimmen werden oder für den Antrag Ihres Fraktionskollegen Wolfgang Kubicki?
Es ist gut, dass die von mir auch in Absprache mit all meinen Freunden in der Regierung auf den Weg gebrachte Debatte über eine Impfpflicht, wir reden über den November, jetzt konkretisiert wird. Das war von vornherein so geplant, dass es sich dabei um eine Debatte im Deutschen Bundestag handeln soll. Wir sollen uns noch mal vergegenwärtigen, aus welcher Situation wir kommen. Viele, die in der Politik in Deutschland Verantwortung haben, haben in den letzten 2 Jahren sehr oft gesagt, dass sie eine Impfpflicht nicht für erforderlich halten. Angesichts der Tatsache, dass die Impfquote in Deutschland nicht so hoch ist, wie man hoffen durfte, und dass sie auch nicht hoch genug ist, um den ausreichenden Schutz der Bürgerinnen und Bürger zu gewährleisten, haben viele ihre Meinung geändert. In der Politik, aber wie man ja in allen Umfragen sehen kann, auch unter den Bürgerinnen und Bürgern. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir auch genau diesen Weg gehen, nicht einen Antrag der Regierung, sondern eine Willensbekundung des Parlaments, die auch aus den Abgeordneten heraus formuliert wird. Ich bin sehr froh, dass jetzt die Orientierungsdebatte beginnt, an der sich sicher viele beteiligen werden. Aber es wird ja nicht die einzige Diskussion sein. Für mich wissen Sie ja, dass ich meine Position schon dargelegt habe. Und es wird dann am Ende eine Abstimmung geben. Und die wird auch dazu beitragen, dass es einen großen Konsens über das Ergebnis geben wird. Denn das ist ja, was wir auch erreichen wollen. Nicht nur ein Gesetz, das gilt und dann genutzt werden kann für eine bessere Gesundheitssituation in Deutschland, sondern auch ein Gesetz, das von den Bürgerinnen und Bürgern als gute Gesetzgebung akzeptiert wird. Das wird uns auch gelingen, da bin ich ziemlich sicher. Vielleicht noch eine kurze Bemerkung zur aktuellen Situation. Sie ist unverändert so, dass Deutschland jetzt mit den Entscheidungen im November, Dezember und Januar diesen Jahres dazu beigetragen hat, dass wir in der ganz konkreten Omikron-Welle besser durch die Landschaft kommen als viele andere. Denn wir haben sehr strenge Regeln ergriffen, was Kontaktbeschränkung betrifft, 3G im öffentlichen Verkehr, 3G in den Betrieben, 2G und 2G plus an vielen Stellen, Größenordnungsbeschränkung für Veranstaltungen, Kontaktbeschränkung auch im privaten Bereich. Das hat aber seine guten Auswirkungen, nämlich tatsächlich ist es so, dass wir jetzt sehr hohe Infektionszahlen haben, aber nicht die, die wir andernorts gesehen haben und übrigens auch nicht die, die man uns schon für Dezember und für Januar Anfang vorhergesagt hat. Gleichzeitig haben wir mit großer Energie dafür gesorgt, dass das Impfen noch weiter propagiert wird und wir haben eine Booster-Kampagne gestartet für Auffrischungsimpfung, was jetzt schon, wenn ich die Zahl richtig im Kopf habe, knapp über 45 Millionen Bürgerinnen und Bürger gemacht haben. Auch das hilft, dass wir durch diese Situation besser kommen. Und deshalb geht es jetzt bei dieser Debatte darum, wie wir uns vorbereiten darauf, dass nicht nach dem dritten Jahr, in das wir in einer Pandemie kommen, dann irgendwann das vierte Jahr beginnt und wir im Herbst hier an dieser Stelle Fragen von Ihnen beantworten müssen, ob man nicht alles hätte vorhersehen können. Die Antwort wird sein, doch hat man. Deshalb zum Beispiel führen wir jetzt eine Debatte über die Impfpflicht.
Ich kann Ihre Frage nicht beantworten als Mitglied der Bundesregierung. Ich beantworte sie als Vorsitzender der FDP. Es gibt keinen Antrag der Koalition. Eine Impfpflicht ist kein Vorhaben der Koalition. Die Debatte über eine mögliche Mehrheit der Koalitionsfraktionen ist eine Erzählung der CDU/CSU. Keine Erzählung dieser Koalition. Es handelt sich ausdrücklich um eine Entscheidung, die aus der Mitte des Deutschen Bundestages getroffen wird. In einer Orientierungsdebatte werden wir in der nächsten Woche über unterschiedliche Optionen sprechen. Dann wird aus der Mitte des Parlaments heraus eine Entscheidung getroffen. Dass dies so ist, können Sie ja der Tatsache entnehmen, dass es einen von Wolfgang Kubicki initiierten Antrag gegen die allgemeine Impfpflicht gibt. Diesen Antrag unterstützen Mitglieder der FDP, der CDU und von Bündnis 90 Die Grünen. Es gibt einen Antrag für eine allgemeine Impfpflicht ab einer bestimmten Altersgruppe des Kollegen Professor Ullmann. Der Vorsitzende der SPD-Bundestagsfraktion hat sich ja gestern in gleicher Weise geäußert. Er glaube nicht an eine allgemeine Impfpflicht für alle, sondern an eine Impfpflicht nur ab einer bestimmten Altersgruppe, so Herr Mützenich. Und nun gibt es einen Antrag für eine allgemeine Impfpflicht ab 18 von unterschiedlichen Mitgliedern von SPD, Bündnis 90 Die Grünen und FDP. Allein dieser Tatsache können Sie entnehmen, dass es im Parlament ganz unterschiedliche Abwägungen in allen Fraktionen gibt. Für mich ist das ein Vorteil, denn die Frage der Impfpflicht hat ja ganz offensichtlich hohes Konfliktpotenzial in unserer Gesellschaft. Bei solchen Fragen bietet es sich an, sie nicht zum Gegenstand der Auseinandersetzung zwischen Regierung und Opposition oder zwischen Fraktionen zu machen, sondern in einer offenen Debatte auch abweichenden Positionen Raum zu geben, damit ein dann gefundenes Ergebnis eben auch in der Gesellschaft insgesamt eine befriedende Wirkung haben kann. Ich selbst werde mir ansehen, welche unterschiedlichen Optionen es gibt, welche unterschiedlichen Gruppenanträge. Ich habe ja schon geäußert, in welche Richtung das geht, welches Modell, in welcher Weise im Einzelnen. Das werde ich im Licht der Orientierungsdebatte als Abgeordneter selbst entscheiden.
Ja, ich habe auch eine Frage an alle drei zum Thema Gasversorgung. Die Außenministerin hat heute gesagt in einem Interview, dass in den nächsten Jahren nicht mehr Gas nötig ist als bisher. Ich hätte ganz gerne gewusst, ob Sie diese Einstellung eigentlich teilen. Die hätte dann ja auch Rückwirkungen auf Investitionen in neue Gaskraftwerke, auch möglicherweise Pipeline-Projekte. Und Herr Bundeskanzler, eine ganz kurze Nachfrage zu G7. Wenn Sie das diskutiert haben, sind Sie denn bei dem sensiblen Punkt der Partnerländer schon weitergekommen und haben entschieden, wer eigentlich die Partnerländer der deutschen G7-Präsidentschaft sein werden?
Was die letzte Frage betrifft, werden wir in Abstimmung mit unseren Freunden bei den G7 die Entscheidung treffen. Dieser Rückkopplungsprozess ist noch nicht ganz abgeschlossen und wir werden dann zur richtigen Zeit darüber eine Mitteilung machen. Das ist also keine Sache, die wir hier alleine in Deutschland bewegen wollen und deshalb will ich sie auch nicht hier an dieser Stelle beantworten, sondern das erst tun, wenn dieser Prozess endgültig abgeschlossen ist. Aber er ist jetzt kurz vor Vollendung, das Jahr hat gerade begonnen und wir haben uns genau darüber mit den anderen ins Benehmen gesetzt. Die Frage, was die Energieversorgung betrifft, ist doch sehr eindeutig, auch beantwortet im Koalitionsvertrag, auch einvernehmlich von allen, die hier in der Regierung sitzen. Wir werden die erneuerbaren Energien ausbauen. Da geht es um Windkraft auf hoher See, Windkraft an Land und Solarenergie insbesondere. Wir müssen das Stromnetz ausbauen. Wir brauchen auf Dauer eine Perspektive, Wasserstoff nutzen zu können, nicht nur als Speicher in den Netzen, sondern eben auch im Hinblick auf die Frage der industriellen Produktion, wo wir an vielen Stellen Wasserstoff einsetzen können, wo heute fossile Ressourcen genutzt werden für die Prozesse. Und da wird in der Zwischenzeit auch Gas genutzt werden. Und deshalb ist die Festlegung des Koalitionsvertrages und die Meinung aller Mitglieder der Regierung auch, dass wir Gas brauchen, dass das auch eine zusätzliche Rolle spielen wird in der Übergangsphase und dass wir deshalb auch der Meinung sind, dass dort neue Investitionen stattfinden sollen im Hinblick auf Gas. Und darüber gibt es gar keine unterschiedlichen Sichtweisen.
Ich wollte nur nachfragen, Herr Rück, können Sie dazu bitte auch was sagen?
Ja, genau so ist es. Die Frage, welches Volumen an Gas am Ende benötigt wird, ist schwer vorherzusagen. Olaf Scholz hat völlig recht, wir brauchen eine Infrastruktur, einen Aufbau einer Infrastruktur von Gaskraftwerken, die dann aber wasserstoff-ready gebaut wird und so zügig wie es geht mit einem anderen Brennstoff, nämlich Wasserstoff, befüllt wird. Wir werden den Ausbau der Erneuerbaren voranbringen. Also wir brauchen, wenn wir von Kohle auf Gas gehen, mehr Gas. Wir brauchen aber auch weniger Gas oder Kohlestrom, wenn wir die Erneuerbaren voranbringen. Und gleichzeitig werden wir sowohl die Gebäudesanierung für den Ersatz von fossilen Brennstoffen in den privaten Wohngebäuden vorannehmen. Die Industrie wiederum selbst setzt auf Wasserstoff ganz stark, wird also da ebenfalls Schritte machen. Und wie sich das Ganze quantifiziert, ist schwer vorherzusehen. Aber dass wir eine Infrastruktur brauchen, die gasförmige Stoffe verfeuert, ist völlig unstrittig und die wird auch aufgebaut werden. Es geht um bei den Investitionen jetzt vor allem um die Infrastruktur, die logischerweise mangels Verfügbarkeit von Wasserstoff zunächst mit Gas befeuert werden wird und so schnell wie es geht dann auf Wasserstoff umgestellt wird und gleichzeitig parallel zum Ausbau der Erneuerbaren immer stärker als Peak, als Backup-Infrastruktur gefahren wird.
In English for an international audience, there are debates within your three parties about Germany potentially wanting to be more open to the idea of supplying weapons to Ukraine. Did you discuss that today? And can any of you even imagine any gas flowing through Nord Stream 2 with this conflict still continuing? And on G7, Mr. Chancellor, what will be in it for poorer countries when it comes to your climate club?
Zunächst mal ist es so, wie ich es eben bereits dargestellt habe. Wir arbeiten sehr hart daran, dass wir den Konflikt deeskaliert kriegen. Das bedeutet vor allem, dass Russland seine Beiträge dazu leisten muss, dass der Truppenaufmarsch entlang der Grenze der Ukraine zurückgebaut wird und dass wir insgesamt auf eine Situation zusteuern, in der wir eine Sicherheit in Europa haben, bei der die territoriale Integrität der Staaten und ihre Souveränität unangetastet bleibt. Das ist ja letztendlich das, was Ergebnis der Schlussakte von Helsinki ist. Das ist das, was mit dem OSZE-Prozess bis heute verbunden ist. Und darum ist auch sehr gut, dass im Rahmen der vier Formate, über die ich vorhin gesprochen habe, eben die OSZE auch eine Rolle spielt, weil wir uns darauf schon einmal in Europa und im Hinblick auf alle Parteien, die in Europa Interessen haben, verständigt haben. Eine gute Ausgangslage für die Diskussion in einer so ernsthaften Situation. Und klar ist, wie ich bereits gesagt habe, wenn es zu einer militärischen Aggression kommt, dann wird das hohe Kosten haben. Und darüber, was wir dann machen und welche einzelnen Maßnahmen wir konkret ergreifen werden, wird dann zu gegebener Zeit zwischen allen eine Verständigung herbeigeführt werden. Wir bereiten jetzt vor, dass wir diese Entscheidung dann jeweils konkret treffen können. Und im Übrigen hat die Bundesregierung eine sehr klare Haltung im Hinblick auf die Exporte von Waffen, eine Haltung, die in Kontinuität der Haltung der Bundesregierung auch in den letzten Jahren steht. Den Export von letalen Waffen haben wir auch in den letzten Jahren nicht unterstützt aus Deutschland.
Die andere Frage war noch zu Nord Stream 2, ob Gas dadurch fließen kann. Und die andere zu G7 war, was ärmere Länder von der deutschen G7-Präsidentschaft im Rahmen des Klimaclubs erwarten können.
Ja, schönen Dank für die Frage. Die andere ist ja sorgfältig beantwortet. Und da ist die Haltung der Bundesregierung ja klar. Also nochmal zu dem Thema der armen Länder. Das spielt für uns eine große Rolle. Die beiden Minister haben darüber gesprochen, ich auch. Wir haben uns heute im Rahmen unserer Verständigung über die G7-Präsidentschaft selbstverständlich auch dazu committed, dass wir eine wirtschaftliche Entwicklung in der Welt ermöglichen wollen, die auch den ärmsten Ländern hilft. Das ist nicht nur richtig im Hinblick auf die gegenwärtige Covid-19-Pandemie und die Notwendigkeit, die Auswirkungen gerade für diese Länder gemeinsam zu schultern und ihnen dabei zu helfen, dass sie mit der Lage zurechtkommen können, ökonomisch, aber eben auch im Hinblick auf die Gesundheitskrise, die damit verbunden ist. Wir sind der zweitgrößte Geldgeber, was COVAX betrifft und was die internationale Gesundheitshilfe betrifft. Wir haben uns immer wieder an Programmen beteiligt, in denen es um Schuldenmoratorien geht und sehr darauf gedrungen, dass auch Schuldenerlasse mit einzelnen Ländern von vielen auch weit über G7 und G20 hinaus verhandelt werden. Und das sind richtige Rahmenbedingungen, unter denen jetzt hier agiert werden kann. Also eine gute Entwicklung dieser Länder gehört auch zu der Agenda, die wir uns fest vorgenommen haben. Und das kann ich Ihnen also sehr sorgfältig versichern.
Nicole Kohnert, ARD. Die Frage geht an alle drei, insbesondere an Herrn Habeck und Herr Lindner. Sie haben jetzt gerade dargestellt, wie harmonisch das alles abgelaufen ist. Heute läuft ja die Frist aus, um zum Thema Taxonomie Stellung zu nehmen. Da hört man im Vorfeld von Stimmen von der FDP, die Gaskraftwerke als nachhaltig einstufen wollen, denen es auch noch nicht weit genug geht, weil sie befürchten, dass vielleicht Investitionen ausbleiben. Dann hört man gleichzeitig Frau Lemke, die nochmal betont, dass es nicht nötig ist, das als nachhaltig einzustufen. Heute läuft die Frist. Auf welche Stellungnahme ist denn da jetzt zu erwarten? Welches Signal geht denn heute dann von Deutschland aus?
Die Bundesregierung hat in dieser Frage immer gemeinsam agiert und wird es auch fristgerecht weiter tun.
So ist es, und Sie kennen das ja von der Verkündung des Vorschlags des Delegierten Rechtsakts, dass der Tag noch lang ist. Die Kommission hat ja auch am letzten Tag des Jahres sich ein bisschen Zeit genommen, aber wir sind da sehr geschlossen. Es ist die Auffassung von allen Partnern, dass dieser zweite Delegierte Rechtsakt nicht nötig gewesen wäre. Das ist die Auffassung, ich habe es gerade ausgeführt, dass wir unabhängig von dem Delegierten Rechtsakt eine Gasinfrastruktur aufbauen müssen und die dann schnellstmöglich auf Wasserstoff umgestellt werden muss. Und entsprechend müssen die technischen Details stimmen, dass das gelingt, dass es nicht überfördert wird, aber auch nicht verhindert wird. Und es ist die Auffassung von allen dreien, dass Atom als nachhaltig zu klassieren falsch ist. Und entsprechend werden dann die Details der Stellungnahme noch finalisiert und ausgearbeitet werden.
So ist es.
Vielen Dank. Ich habe auch eine Frage an alle drei zu Corona. Mit Blick auf Montag und die steigenden Zahlen, die wir jetzt erwarten, sprechen von 100.000 Infizierten pro Tag neuen. Dürfen wir da mit neuen Maßnahmen, die über die bisherigen Kontaktbeschränkungen hinausgehen, rechnen? Vielen Dank.
Sie weisen zu Recht darauf hin, dass wir jetzt hohe Infektionszahlen haben. Und das ist ja der Grund, warum wir in Deutschland anders als viele Länder auch zum Beispiel den letzten Sommer nicht sämtliche Regelungen außer Kraft gesetzt haben, warum wir sehr früh wieder eingestiegen sind, Kontaktbeschränkungen festzusetzen, die sich natürlich in großem Umfang an Ungeimpfte richten, richtigerweise, die aber auch uns alle gemeinsam betreffen mit den schon von mir zitierten Regeln 3G im öffentlichen Verkehr, 3G am Arbeitsplatz mit 2G, 2G-Plus-Regelung im Hinblick auf den Zutritt zu verschiedenen Angeboten, die öffentlich zugänglich sind, und auch bei der Beschränkung der Zahl derjenigen, die zusammenkommen können. Das hat seine guten Wirkungen gehabt. Und gleichzeitig haben wir eine Booster-Kampagne mit Auffrischungsimpfung gemacht. Das hat auch seine guten Impfungen gehabt. Wir haben immer gesagt, es wird sehr hohe Infektionszahlen geben, weil die Omikron-Variante so ansteckend ist. Und wir müssen uns darauf vorbereiten, indem wir diese beiden Dinge tun, vorsichtig sein. Ich glaube schon, dass man sagen kann, dass wir wahrscheinlich gegenwärtig die strengsten Regelungen haben, was Kontaktbeschränkung betrifft im europäischen Vergleich. Und es ist auch so, dass wir aber auch die erfolgreichste Booster-Kampagne, Auffrischungskampagne innerhalb der EU auf den Weg gebracht haben. Wenn jetzt knapp über 45 Millionen Bürgerinnen und Bürger eine solche Auffrischungsimpfung haben. Und diesen Weg, den werden wir im Wesentlichen weitergehen. Das kann man aus den Rückkopplungen mit den Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder und allen anderen gut verstehen. Es ist ja so, dass es uns nun jetzt schon dreimal gelungen ist, eine sehr geordnete, vernünftige, unaufgeregte Diskussion über die notwendigen Entscheidungen zwischen all den Beteiligten im Rahmen der Bundesregierung, mit den Ländern, mit dem Parlament zustande zu bringen. Und diesen Stil, den wollen wir auch gerne fortführen. Dazu gehört übrigens auch, dass wir wirklich sehr froh sind über die Möglichkeiten, die wir mit unserem neuen Expertengremium haben, das ja auch auf Konsens hin diskutiert. Auch das, glaube ich, hat zu einer stärkeren Klarheit in der Debatte beigetragen. Und das gilt natürlich noch mehr für den Krisenstab, der eine wirklich sehr verdienstvolle Arbeit leistet, um uns in die Lage zu versetzen, dass wir überall Impfstrukturen haben, bei den Ärztinnen und Ärzten, bei neuen Impfmöglichkeiten, aber selbstverständlich auch bei den öffentlich angebotenen Impfzentren. Und wir haben uns gemeinsam bemüht, gerade für die Auffrischungsimpfung genügend Impfstoff zu besorgen, sind immer wieder hinterher gewesen, auch in dieser Situation das möglich zu machen, sodass wir heute sagen können, dass wir für das, was hier zu tun ist, genügend Impfstoff haben, sodass also alle sich schnell einen Termin geben lassen können, die das noch nicht gemacht haben. Das ist die Strategie, die wir verfolgen. Und das kann man sicherlich jetzt sagen von all den Details, die dann noch diskutiert werden. Diese Strategie wird sehr einvernehmlich getragen und wird sicherlich auch fortgeführt werden mit den Entscheidungen, die am Montag anstehen.
Vielen Dank.
Schönen Dank.
Das wünsche ich mir auch.
Tschüss.